NDR Info Forum Zeitgeschichte.
Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club.
So ungefähr muss das geklungen haben im legendären Cotton Club in den 20er Jahren in den USA. Es war die Zeit der Prohibition. Produktion und Verkauf von Alkohol waren verboten, was in gewisser Weise ein Konjunkturprogramm für Schmuggler und Gangster war. Denn natürlich wurde weiter getrunken. Vor 100 Jahren, im Januar 1920, wurde die Prohibition eingeführt und blieb dann 13 Jahre in Kraft. Das ist eines der Themen heute hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem blicken wir zurück auf die Befreiung des Lagers Auschwitz vor 75 Jahren und wir stellen eine Studie darüber vor, wie sich Hamburger Lehrer in der Hitlerzeit verhalten haben, sprich, wie die meisten unter ihnen auf Nazi-Linie kamen. Wie war das im Januar 1945 in Auschwitz? Man kann das nachlesen bei Primo Levi in seinem eindrucksvollen Buch mit dem Titel »Ist das ein Mensch?« Primo Levi, ein Chemiker aus Turin, war Häftling in Auschwitz und war mit einigen anderen Häftlingen, vor allem denen aus der Krankenbaracke, im Lager geblieben, als die Deutschen sich davonmachten und die übrigen Gefangenen auf die sogenannten Todesmärsche mitnahmen. Die Zurückgebliebenen erlebten dann apokalyptische Szenen. Hungernde Menschen in eiskalten Baracken, wer es schaffte, ein Feuer anzumachen, hatte etwas bessere Chancen. Draußen lagen schon überall Tote, es stank unerträglich. Dann schließlich am 27. Januar kam die Rote Armee. In diesem Monat jährt sich das alles zum 75. Mal. Jan Palokat, unser Korrespondent in Polen, berichtet darüber.
Vor Angela Merkel waren nur zwei Kanzler in Auschwitz, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Auschwitz gebiete eigentlich zu schweigen, aber ein deutscher Bundeskanzler dürfe dort nicht schweigen, meinte Schmidt. Kohl wurde für sein Schweigen prompt kritisiert. In jedem Fall ist ein Auschwitz-Besuch schwierig für Deutsche, es recht für einen Regierungschef. Letzten Dezember also gehen Merkel und ihr polnischer Gastgeber Morawiecki unter dem Tor mit der Aufschrift »Arbeit macht frei« hindurch. Es ist einer von nur drei Orten während des Rundgangs, bei dem Kameras erlaubt sind. In Auschwitz haben traditionell zuallererst die das Wort, die überlebt haben. Am Ende des Merkel-Besuchs ist es in Auschwitz-Birkenau Bogdan Bartnikowski, polnischer KZ-Überlebender, der als Kind nach dem Warschauer Aufstand mit seiner Familie nach Auschwitz verschleppt wurde. Jetzt redet er in der sogenannten Sauna, in der Häftlinge entkleidet und kahlgeschoren, nicht selten direkt in die Gaskammern geschickt wurden. Dem 12-Jährigen war es gelungen, bei seiner Mutter zu bleiben. Jetzt stand er hier nackt unter nackten Frauen und Männern im dichten Gedränge und schämte sich, erzählt er. Wir wussten nicht, wohin es geht. Niemand hat uns was erklärt. Wir waren Häftlinge unter Menschen. Wir haben die anderen Häftlinge gefragt, wann werden wir freigelassen? Aber die alten Kapo-Häftlinge haben nur gelacht und gesagt, seht ihr diese Schornsteine? Frei kommt man nur durch sie. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wir haben geglaubt, dass wir doch freikommen werden. Auschwitz wurde schon bald nach dem Krieg zum Symbol des Massenmordes schlechthin. Auschwitz war das größte KZ. Dort wurden Menschen aus ganz Europa ermordet, vor allem Juden. Es war größer und länger in Betrieb als vergleichbare deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager. Vor allem aber war es, als Einheiten der Roten Armee das Lager vor 75 Jahren erreichten, vergleichsweise gut erhalten. Vor allem aber auch die Baracken des sogenannten Stammlagers Auschwitz I, betont Piotr Setkiewicz, Leiter des historischen Forschungszentrums, das in einer der erhaltenen Baracken beherbergt ist. Einen großen Einfluss hatten die Filmchroniken in unterschiedlichen Ländern, die die Aufnahmen sowjetischer Militärkameraleute von der Befreiung von Auschwitz verarbeiteten. Die Aufnahmen zeigten die gewaltigen Ausmaße des Lagers. Einige wurden aus der Luft gedreht. Hinzu kam die zunächst stark überschätzte Zahl von 4 Millionen Opfern, von denen die sowjetische Untersuchungskommission sprach. Sowohl östliche als auch westliche Medien übernahmen sie. Der Historiker, der über eine gewaltige Unordnung an Schriften und Büchern zum Thema gebietet, die sich auf seinem Schreibtisch türmen, kann vom Fenster aus die roten Backsteingebäude der Baracken sehen, während unten Führer Besucher in allen möglichen Sprachen der Welt durch Auschwitz lotsen. Es sind viele, etwa 2 Millionen Menschen besuchten die Gedenkstätte zuletzt im Jahr, Tendenz steigend. Es gibt wohl keinen Ort in Polen, den so viele Touristen besuchen. Es gibt bis heute viele authentische Gebäude, wie die Blöcke hier, die meisten Baracken in Birkenau und die Ruinen der Krematorien und Gaskammern. Auch die Tatsache, dass es Zeugen gab, als die Russen kamen, die befragt werden konnten von sowjetischen und polnischen Kommissionen, hat dazu beigetragen, dass Auschwitz zum Symbol wurde, um Vernichtung und Holocaust zu beschreiben. Und das ist es bis heute geblieben. Was die Erinnerung einerseits stärkt, aber zugleich auch einer gewissen Banalisierung Vorschub leistet, wie ein Begriff, der sich vom ursprünglichen Sinn langsam loslöst. Bücher mit Auschwitz-Bezug verkaufen sich weltweit gut, doch nicht immer halten die Werke dem kritischen Blick der Fachwelt stand, suggerieren falsche Authentizität. Wenn man sich Buchregale anschaut und die Bücher ansieht, die etwa auch von früheren Häftlingen geschrieben wurden, dann gibt es viel mehr Titel »Ich war in Auschwitz« oder »Ich war Friseur in Auschwitz«. Wenn jemand »Ich war in Stutthof« schreiben würde, hätte er geringere Chancen auf einen kommerziellen Erfolg. Aber so sind die Zeiten und für viele Menschen gehört das, was vor 75 Jahren geschah, bereits zur Prähistorie. Für Schüler sind die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs genauso abstrakt wie die napoleonischen Kriege. Noch erzählen Überlebende von Auschwitz, wie der Pole Bartnikowski, in Gegenwart der Bundeskanzlerin. Noch lassen viele der inzwischen Hochbetagten staunen, mit welcher Kraft sie zu Schulklassen reisen. Doch auch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau selbst bereitet man sich inzwischen auf den Tag vor, wo der letzte Zeuge schweigt. Behutsam treibt Handwerker Josef, sein Nachname tut nichts zur Sache, Stein für Stein zurück in den Fußboden. Von Baracke 7 des früheren Vernichtungslagers Auschwitz II Birkenau. Die grob behauenen Fäustlinge sollen wieder genau so zu liegen kommen, wie sie lagen, bevor sie den Steinboden der KZ-Baracke öffneten, um das angegriffene Fundament zu retten. Aber auch die Steine selbst haben über die Jahre gelitten und teils Risse. Hier in Birkenau, ein paar Kilometer entfernt vom Stammlager, fand der eigentliche Massenmord statt, sind die Fundamente der Gaskammern zu besichtigen. Und es gab Momente während der mehrjährigen Arbeit, da vergegenwärtigten sich dem Handwerker Josef Opfer des Holocausts. Als ich die Ziegel aufgehoben habe, lagen in 30 bis 40 Zentimeter Tiefe versteckte Dinge. Ich habe selbst so etwas gefunden und es hat mich sehr bewegt. Block 7 gehörte zur sogenannten Isolierstation im NS-Vernichtungslager. Im Mai 1942 begannen hier die ersten Selektionen kranker Menschen in den Tod. Block 7 und eine Nachbarbaracke waren zugleich die ersten, die mit Mitteln der Stiftung Auschwitz-Birkenau konserviert und abgesichert werden, damit mit den letzten Zeitzeugen eben nicht auch die steinernen Zeugen des Holocaust verschwinden. Die Stiftung geht auf den früheren polnischen Außenminister Władysław Bartoszewski zurück, der das Lager selbst überlebt hatte. Die Zeit hatte zuletzt gedrängt. Das Gelände, besonders in Birkenau, ist sumpfig. Die Baracken hier waren nicht für die Ewigkeit gebaut. Die nur 12 Zentimeter breiten Ziegelmauern begannen sich unter dem Druck der Dächer zu beugen. Doch während sich die Restauratoren in und um die Baracken vorarbeiteten, begann Auschwitz zu sprechen. Wojciech Szoczewica von der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die Konservierungsarbeiten maßgeblich finanziert.
Wir haben im Laufe der Konservierung von 2 Baracken ungefähr 1000 persönliche Gegenstände gefunden, die keiner erwartet hat. Also wir wussten, dass es bestimmte Gegenstände dort geben wird, die wir wahrscheinlich finden würden, aber keiner hat erwartet, dass das Ausmaß so groß ist. Das sind zum Beispiel Juwelierstücke, Ringe, das sind religiöse Gegenstände, das sind symbolische Gegenstände, das sind Anhänger, das sind Brillen oder Teile von Brillen.
Die entweder verloren wurden oder absichtlich versteckt, wie wohl ein Taschenmesser, das sich zwischen Dachplatten fand. Die wenigsten Habseligkeiten lassen ein Dreivierteljahrhundert danach noch Rückschlüsse auf konkrete Besitzer zu. Aber manche erzählen doch eine Geschichte, wie ein Goldring, der sich fand.
Was interessant ist, ist, dass dieser Ring Spuren von Juwelieren trägt, die auf jeden Fall im Ghetto Liezmannstadt gearbeitet haben. Und sie haben bestimmte Merkmale auf Juwelierstück aufgetragen. Das heißt, wir wissen, dass dieser Ring zu einer Person gehört hat, die auf ihrem Weg in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau auf jeden Fall in Ghetto Liezmannstadt war.
Dass von Millionen Besuchern viele bewegt diesen Ort verlassen, liegt an den großen Ausmaßen und der Authentizität der Anlage. Aber auch die in den Baracken gezeigten Hinterlassenschaften machen viele Besucher unmittelbar betroffen. Tonnen menschlichen Haares, die in der angeschlossenen Weberei nicht mehr verarbeitet wurden. Aber auch zigtausende Bürsten, Brillen, Schuhe der Ermordeten, Koffer. Das heutige Deutschland ist größter Geldgeber der Auschwitz-Stiftung, verdoppelte gerade erst seinen Beitrag und hilft damit, die zum Sprechen zu bringen, die Deutschland einst für immer zum Schweigen bringen wollte. Auschwitz redet und diejenigen Zeitzeugen, die bis zuletzt selbst reden konnten, bildeten ohnehin nur einen winzigen Ausschnitt der Lagerrealität ab. So relativiert Barbara Engelking, führende Holocaust-Forscherin Polens, den Umstand, dass die letzten Zeitzeugen bald nicht mehr leben werden. Das alles scheint mir nur die nächste Etappe eines Prozesses zu sein. Ich beschäftige mich seit nunmehr 30 Jahren mit der Vernichtung und ich habe von Anfang an durch Gespräche mit Überlebenden Zugang zum Thema gesucht. Aber heute ist mir klar, das waren alles Gespräche mit Leuten, die im Krieg sehr junge Leute oder sogar Kinder waren. Generell haben wir die Erfahrungen der Älteren verpasst. Die Erinnerung der Jüngeren an den Holocaust aber ist eine ganz andere, als sie Ältere erzählen könnten. Was bleibt, ist die Stellungnahme der Nachgeborenen. Wer die Besucher aus aller Welt befragt, spürt Erschütterung, Betroffenheit, als hätten die Menschen das, was sie zwar irgendwie zu kennen glaubten, zum ersten Mal wirklich erfasst. Auch die deutsche Bundeskanzlerin erhielt schließlich das Wort in dem zynisch Sauna genannten Empfangsblock in Birkenau. Vor Mitarbeitern der Gedenkstätte und einigen der letzten Zeitzeugen sagte sie unter anderem:
Heute hier zu stehen und als deutsche Bundeskanzlerin zu Ihnen zu sprechen, das fällt mir alles andere als leicht. Ich empfinde tiefe Scham angesichts der barbarischen Verbrechen, die hier von Deutschen verübt wurden. Verbrechen, die die Grenzen alles Fassbaren überschreiten. Schweigen darf nicht unsere einzige Antwort sein. Wir müssen uns an die Verbrechen erinnern, die hier begangen wurden, und sie klar benennen.
Die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch in Auschwitz vor wenigen Wochen. Sie hörten einen Beitrag von Jan Palokat. Wie wurden bis dahin eher unauffällige, oft auch unpolitische Menschen zu Nazis, manchmal sogar bis dahin linksorientierte Menschen? Dazu gibt es viele Geschichten, jede Lebensgeschichte ist eben etwas anders. Am Beispiel einer Berufsgruppe, der Lehrer, hat dieses Thema ein Mann untersucht, der selbst Lehrer war, Hans-Peter de Laurent. Er hat unter dem Titel Täterprofile die Biografien seiner Hamburger Berufskollegen in der Hitlerzeit und danach beschrieben. Ursula Storost stellt die Studie vor.
Der überzeugte Reformpädagoge Ernst Schöning, seit 1921 Sportlehrer an der liberalen Hamburger Lichtwartschule, änderte 1933 seine Erziehungsprinzipien radikal. In der Hamburger Lehrerzeitung vom Februar 1934 zitierte er aus Hitlers Mein Kampf, um seine Einstellung zu verdeutlichen.
Der völkische Staat muss von der Voraussetzung ausgehen, dass ein zwar wissenschaftlich wenig gebildeter, aber körperlich gesunder Mensch für die Volksgemeinschaft wertvoller ist als ein geistreicher Schwächling.
Ernst Schöning, ab Mai 1937 NSDAP-Mitglied und Blockleiter seiner Ortsgruppe, wurde nach dem Krieg Fachseminarleiter für Studienreferendare.
So bis 1948 sind viele der Verantwortlichen draußen geblieben. Aber dann begann genau das Problem, dass man eine Lehrerknappheit hatte. Und man kann unterm Strich sagen, spätestens 1949, 1950 sind alle, die jung genug waren, auch wieder in den Schuldienst gekommen.
Hans-Peter de Laurent, heute pensionierter Lehrer und Oberschulrat, hat über 40 Jahre lang Biografien von Menschen ausgewertet, die während des Nationalsozialismus im Hamburger Bildungswesen gearbeitet haben.
Mich interessierte, wie wird eigentlich jemand, der aus der reformpädagogischen Zeit der Hamburger Schulen kommt, wo vieles möglich war, wie wird er Nationalsozialist?
Hans-Peter de Laurent las sich durch Entnazifizierungsprotokolle, alte Lehrerzeitschriften und Personalakten.
Man muss sagen, dass die Nazis eine ziemlich gerissene Personalpolitik gemacht haben. Die haben 1933 650 Leute aus dem Schuldienst in Hamburg rausgeschmissen oder früh pensioniert. Und das waren in erster Linie diejenigen, von denen die Nazis wussten, dass die in der Weimarer Republik eine reformpädagogische, linke, sozialdemokratische oder kommunistische Grundhaltung hatten.
Für die Entlassenen wurden dann jüngere Lehrer eingestellt. Die meisten um 1900 geboren waren aufgrund der ökonomischen Krise in der Weimarer Republik nicht in den Schuldienst übernommen worden.
Und diese Leute, die dann eingestellt wurden, waren die Kadergruppen der Nazis. Junge Männer meistens, die auch deutsch-national ausgerichtet gewesen sind, die persönlich profitierten dadurch, dass die Personalpolitik in der NS-Zeit verändert wurde. Und die wurden dann auch nach kurzer Zeit Schulleiter, kamen in die Schulbehörde.
Die zweite Gruppe der Pädagogen, die von der nationalsozialistischen Ideologie begeistert waren, so Hans-Peter de Laurent, waren Lehrer von höheren Schulen, die um 1880 geboren worden waren.
In der Regel Offiziere im Ersten Weltkrieg gewesen, die noch die Depression des für sie verlorenen Krieges, den Versailler Vertrag schwer verdauen konnten. Die hatten eine deutsch-nationale Grundhaltung in der Regel, sind häufig auch Schulleiter gewesen.
Es waren erzkonservative Bildungsbürger, die die verlorene Größe des Vaterlandes wiederherstellen wollten. Einer von ihnen war der Pädagoge Dr. Ottmar Hartleb, Leiter des Emilie-Wüstenfeld-Mädchenlyzeums in Hamburg-Eimsbüttel. Er verkündete 1934 seinen Schülerinnen:
Unser Führer war einer von den Millionen, die für uns gekämpft und gelitten haben. Er hat mit seinen braunen Armeen den feldgrauen Soldaten und den gefallenen Kameraden die Ehre wiedergegeben und den Toten die Krone der Ewigkeit aufs Haupt gedrückt.
Früher waren die höheren Schulen die Schulen der Oberschicht und deren Interessen waren nie kompatibel mit der Politik der Weimarer Zeit, die fortschrittlich in Richtung Aufbruch und Weiterentwicklung der Gesellschaft war.
Neben diesen exponierten Befürwortern des Nationalsozialismus gab es, den Recherchen Hans-Peter de Laurent zufolge, eine große Zahl ängstlicher, opportunistischer Menschen. Insgesamt sei die Atmosphäre an den Hamburger Schulen sehr nationalsozialistisch geprägt gewesen. Etwa 80% der Lehrenden waren 1945 in der Partei. Das hieß aber nicht, dass jeder ein Denunziant war.
Also Leute, die zum Teil eine sehr, sehr hohe Funktion hatten, haben sich zum Teil vergleichsweise kollegial gegenüber einem Kollegium verhalten. Wenn jemand auch Zweifel hatte, haben sie ihn nicht ans Messer geliefert, haben ihn nicht denunziert, sondern haben mit ihm darüber diskutiert und als Schulleiter das zum Teil auch gedeckt.
Die von Hans-Peter de Laurent rekonstruierten Biografien zeigen deutlich, es sind Menschen, die Systeme zum Leben erwecken, sagt Dr. Sabine Bamberger-Stemmern. Sie ist Leiterin der Hamburger Landeszentrale für politische Bildung, die die Untersuchung über die Hamburger Lehrerbiografien herausgegeben hat.
Systeme fallen nicht vom Himmel. Systeme werden von Menschen entwickelt. Sie werden durchgesetzt. Die Politik wird gestaltet, konzipiert, exekutiert. Das heißt, wenn wir über historisch-biografische Forschung uns ein System wie den Nationalsozialismus in Hamburg anschauen, dann bekommen wir die Facetten menschlicher Entscheidungsmöglichkeiten vor Augen geführt.
Die Untersuchung, so die Historikerin, offenbare aber nicht nur die Strukturen eines totalitären Regimes, sondern auch, wie geschlossen die Seilschaften noch nach 1945 funktionierten.
Der Moment, wo wir lesen, dass die Täter sich gegenseitig die Persilscheine geben. Das heißt, die Entlastung in den Entnazifizierungsverfahren. Das ist der eine Punkt, den man sehr deutlich als Struktur sehen kann. Da gibt es auch fast wie verabredet erscheinende Formulierungen.
Erschütternd sei auch eine Kontinuität der Ungerechtigkeiten und Menschenverachtung, die in den Biografien sichtbar werde.
Das ist ja genau das Perfide, was uns vorgeführt wird durch diese Biografien, dass hier im Prinzip vorbereitet wurde, eine ganze Generation im Geiste dieses Nationalsozialismus zu formen, um die Politik letztendlich durch die nachwachsende Gesellschaft weitertragen zu lassen.
Führende Köpfe dabei waren Männer wie Hans Oppermann, seit 1935 Professor an der Universität Freiburg. Er hatte sein Amt von Eduard Fraenkel übernommen, der wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen worden war. Der klassische Philologe Oppermann war bereits 1933 Sturmführer der SA, seit 1937 Parteimitglied und ab 1940 Offizier im Krieg.
Ich möchte bis zum Siege bei der Truppe und an der Front sein. Aber ich befürchte, eine Möglichkeit zu versäumen, mich mit allen Kräften an einer besonderen Aufgabe für den Führer und das nationalsozialistische Deutschland einzusetzen.
Oppermann wurde im Laufe der Zeit immer mehr zu einem NS-Propagandisten. Gymnasiale Bildung propagierte er 1939, müsse zum Kampf bereit machen. Denn Oppermann wähnte das deutsche Volk in einem großen Abwehrkampf.
Bei dem es darum geht, von den Fluren Europas die Vernichtung durch den asiatischen Bolschewismus, die Zersetzung durch das asiatische Judentum abzuwehren. Immer handelt es sich in diesem Ringen darum, Werte, die unsere Werte sind, zu verteidigen gegen die Bedrohung durch Mächte, die den Tod und den Untergang dieser Werte wollen.
Nach dem Krieg konnte der überzeugte Nationalsozialist nicht mehr an einer Universität unterkommen. Immerhin wurde er als Gymnasiallehrer angestellt. Seit 1949 am Hamburger Christianeum, seit 1954 dann als Oberstudiendirektor am renommierten Hamburger Johanneum. Anlässlich des 425. Gründungsjubiläums im Mai 1954 hielt Professor Hans Oppermann dort die Festrede.
Die wichtigste Wirkung der Schule und ihres Unterrichts vollzieht sich in Tiefen, die auf so direktem Wege überhaupt nicht sichtbar gemacht werden können. Sie verlangt zur Entfaltung Ruhe, Stetigkeit und Zeit. Der echte Lehrer weiß, wie sehr seine Tätigkeit der des Seemanns gleicht.
1959 wurde Hans Oppermann wieder in die Rechte eines emeritierten Professors eingesetzt. 1961 ging er in Pension.
Ursula Storost über die Studie von Hans-Peter de Laurent mit dem Titel Täterprofile. Erschienen sind die drei Bände bei der Hamburger Landeszentrale für politische Bildung und dort für wenige Euro zu beziehen. Außerdem gibt es die Bücher als Dateien zum Download. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Aus heutiger Sicht war es ein absurdes, unmögliches politisches Projekt, die Herstellung und den Verkauf von Alkohol zu verbieten und dazu eigens einen Zusatzartikel in die Verfassung aufzunehmen, so geschehen vor 100 Jahren in den USA. Wie es dazu kam und wie man aus guten Gründen Anfang der 1930er Jahre wieder davon abkam, das beschreibt Antje Passenheim aus unserem Studio in New York.
Es war einmal in Amerika. Das Klagelied auf die Trockenheit, der Stoff, aus dem die Filme sind, Gangster, Schmuggler, Unterweltler, dunkle Kaschemmen und Hinterhöfe.
Ich mag den Gestank der Straße, ich rieche ihn gern, wenn ich ihn einatme, fühle ich mich wohler.
Doch über die 13 Jahre der Prohibition in den USA gibt es viele Missverständnisse, sagt Historiker Daniel Okrand, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Drei Dinge waren nach dem Gesetz verboten: die Herstellung, der Transport und der Verkauf von alkoholischen Getränken. Nicht etwa der Verzehr. Das Gesetz hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen tranken die Amerikaner viel, besonders die Männer verschwanden im Saloon, kamen betrunken zurück, missbrauchten ihre Frauen, vernachlässigten ihre Kinder und verloren ihren Job. Zum anderen kippte die Stimmung gegen die Einwanderer aus Europa. Immer mehr Iren oder Italiener bekleideten politische Ämter im Kongress. Das verärgerte viele Amerikaner, deren Familien schon länger im Lande waren, besonders Prediger. Sie wussten, die Neuen nutzen die Kneipen, um sich zu vernetzen, weiß Okrent.
The Kennedy family is a good example.
Ein gutes Beispiel ist die Kennedy-Familie. John F. Kennedys Großvater Patrick hatte eine Bar in Boston. Das war nicht nur der Grundstein des Kennedy-Vermögens, sondern auch der ihrer politischen Maschinerie. Die Drys gegen die Wets, die Trockenen gegen die, die sich gern ihre Kehle mit Alkohol befeuchteten. Ein Kampf der Kulturen, der sich nach dem Ersten Weltkrieg vor allem auch gegen die Einwanderer aus Deutschland richtete. Es war leicht, alles Deutsche in den USA zu verdammen, und das hieß Brauereien. Die waren nämlich alle in deutscher Hand. Eine schwierige Phase für Amerika, denn die wenigsten standen hinter dem Verbot, weiß Buchautor Michael Lerner. In den Großstädten und besonders in New York weigerten sich vor allem die Einwanderer aus Europa, ihre Trinkgewohnheiten aufzugeben. Auch die Reichen fühlen sich nicht angesprochen. Sie betrachten das Verbot als eines für die Arbeiterklasse. Und die junge Generation spornt das Nein erst recht zum Trinken an. Geheime Bars, die Speakeasies, sprießen aus allen Ecken. Viele entstanden einfach in Wohnungen, andere waren versteckte Bars, die einfach geöffnet blieben. Und dann gab es die teuren und glamourösen Nachtclubs. Der Cotton Club in Harlem etwa, beliebter Treffpunkt der New Yorker High Society. Nach Schätzungen gab es in der Zeit der Prohibition über 100.000 Speakeasies in New York. Viermal mehr Bars als vor der Prohibition. So verschätzt sich auch Berlins Bürgermeister Gustav Böss, als er Ende der 1920er Jahre nach New York kommt. Er fragt den New Yorker Bürgermeister, wann denn die Prohibition beginnt. Dabei ist sie da schon seit 8, 9 Jahren in Kraft. Das organisierte Verbrechen blüht. Doch die meisten Leute, die das Gesetz umgehen, sind weit weniger schillernd oder gewaltbereit als Gangsterlegende Al Capone, sagt Prohibitionsexperte Lerner. Viele Leute scherzten damals, wenn du einen Ort zum Trinken finden willst, frag einen Polizisten. Die Wirklichkeit ist weit weniger schillernd als in den Kinofilmen, weiß Lerner. Die meisten Leute, die wegen der Prohibition ihr Leben lassen, vergiften sich selbst. Viele sterben, weil die Schmuggler selbst gebrannten Schnaps verkaufen, der tödlich ist. Aber was weniger bekannt ist, die Regierung selbst hat den Alkohol vergiftet, damit er ungenießbar wird für die Schwarzbrennerei. Als das rauskommt, wächst der Ärger und gleichzeitig die Missachtung des Gesetzes. Am Ende sorgt der Verfassungszusatz nur dafür, dass der Staat verliert, nämlich eine seiner ehemals größten Steuerquellen, Alkohol, sagt Historiker Daniel Okrent. Sie erinnerten sich daran, dass die größte Quelle für inländische Steuern vor der Prohibition die Alkoholsteuer gewesen ist. Wenn wir die also wieder einführen, haben wir wieder eine funktionierende Regierung. Das letzte Argument für das Ende der großen Trockenheit gibt die große Depression der 1930er Jahre. In seinem Wahlkampf verspricht der Demokrat Franklin D. Roosevelt, er wird die Prohibition kippen. Innerhalb seiner ersten 30 Tage als US-Präsident erfüllt Roosevelt sein Versprechen. Im März 1933 unterzeichnet er ein Gesetz. Es erlaubt die Herstellung, den Transport und den Vertrieb von alkoholischen Getränken, solange sie weniger als 3,2% haben. Viele Speakeasies haben sich in New York trotzdem gehalten, als Ort, um beim Glas zu fantasieren über die wilde Zeit der großen Trockenheit.
Alles andere als trocken, Antje Passenheim über die Zeit der Prohibition in den USA. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.